So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich habe heute das Thema für euch dabei, heilige Bedürfnisse. Und ich werde ein bisschen an das andocken, wo der Anton letztes Mal einen richtig tollen Cliffhanger gemacht hat. Nämlich hat er gesagt, dass Gott richtiger Beziehungstyp ist. Und das sagt er sogar ja in dem wichtigsten Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich möchte jetzt heute mit euch einen Bogen schlagen, wo wir uns erstmal angucken, mit Bedürfnisse, ein bisschen so mit Bindung und dann auch gucken, was macht jetzt eigentlich der Heilige Geist eigentlich da so mit drinnen und wie leben wir eigentlich Beziehung und wie hilft uns der Heilige Geist, Beziehung zu leben. Okay, dann legen wir mal los. Wenn es dann ginge. Und zwar habe ich euch den Philipper mitgebracht und habe euch da drei verschiedene Übersetzungen mal aufgeschrieben. Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Also wir sehen schon, dass hier dieses Wort Bedürfnis, Mangel, Bedürfen, Brauchen einfach oft erwähnt wird. Und ich finde, das ist irgendwie ganz cool, weil das sieht man mal, selbst Paulus hat gewusst, okay, wir alle haben Bedürfnisse. Das war dann nicht so böse überraschend, so ja hoppala, jetzt hat er aber da ein Bedürfnis, was machen wir denn jetzt damit? Sondern es gibt einen Plan, wenn wir Bedürfnisse haben, wenn wir Bedürfnisse äußern. Und jetzt schauen wir uns dann mal zum Thema Bedürfnis zuerst mal das Thema Bindung an. Also, die Entwicklung einer Bindung ist genetisch vorprogrammiert, aber in ihrer Ausprägung ist sie abhängig von der Qualität des Umgangs von Bindungspersonen mit den Bindungsbedürfnissen des Kindes. Also, in uns ist es angelegt, dass wir ein Bedürfnis danach haben, dass wir uns verbinden, dass wir mit irgendjemand in Verbindung stehen, dass wir Nähe haben, Nähe zulassen. Und das finde ich irgendwie ganz cool, weil das ist einfach genetisch vorprogrammiert. Und wenn wir jetzt mal uns angucken, wie so ein Baby im Bauch ist, da ist ja die Nabelschnur, also nur verbundener mit jemandem kann man ja nicht sein. Und das finde ich irgendwie erstmal ein cooler Gedanke. Also wir alle haben dieses Bedürfnis nach Bindung, aber entscheidend ist natürlich auch, wie gehen denn die Leute um uns rum damit um? Also so ein Baby, das kann sich ja nur nicht wehren. Also wenn das jetzt schreit und dann hat es eigentlich Hunger und die Mama denkt, aber okay, man muss es jetzt schaukeln, ja, das ist ein bisschen, es tut so, gell? Also ist jetzt nicht gerade dann das Gelbe vom Ei. Und ich finde, das ist so krass, wie aber so Baby und Eltern dann irgendwie schaffen, eine Sprache miteinander zu finden. Also jetzt zum Beispiel der Linus, mein kleiner Neffe, der ist jetzt 4 Monate alt und ich finde, das ist echt lustig. Also gefühlt rumpft der nur den linken Nasenflügel und Anna und Jonas wissen sofort, was der jetzt braucht. Also ich denke mal, okay, also jetzt knatscht er halt. Also das weiß ich jetzt nicht. Ich müsste da erst wieder mit Versuch und Irrtum ein bisschen hin und her gucken, was der Kerl jetzt braucht. Und wenn ein Kind das eben erfährt, also selbst wenn es beide Nasenflügel heben muss, dass die Mama das checkt, dann spricht man im bindungstheoretischen Sinn von einem klugen Kind, das sich als wert empfindet, Hilfe zu erhalten, und kann dies auch deutlich seinen Bindungspersonen mitteilen. Es kann seine negativen Gefühle mit Worten erklären und weiß, wie negative Gefühle und äußere Widrigkeiten zusammenpassen. Es kann, trotz belastender Gefühle, zielorientiert planen und handeln. Schon ganz schön eine Hausnummer, gell? Und wenn wir uns jetzt mal, das ist so das Ideal, also wenn der Linus jedes Mal einen Nasenflügel rumpft und der Jonas und die Anna wissen sofort, was der braucht, dann kommt idealerweise mal ein Kind raus, das das alles kann und später mal ein Erwachsener, das das alles kann. Aber tatsächlich können das nur 50%. Weil wir sind einfach Menschen. Und auch wenn Eltern, also ich bin davon überzeugt, jede Mama, jeder Papa gibt sein Weltbestes, diesem Kind gerecht zu werden. Aber wir sind einfach Menschen und jeder hat seine Grenzen. Und drum können ungefähr nur 50% das alles, was es dazu braucht, bindungstheoretisch klug zu sein. Und da können wir uns auch mal selber fragen, wie einfach tue ich mir, um Hilfe zu bitten? Wie einfach fällt es mir, Hilfe anzunehmen? Also ich finde, da fängt es ja schon an. Also ich mache es ganz selber. Es kann seine negativen Gefühle mit Worten erklären. Wow, gell? Also so mit Gefühle und die dann nur in Worte verpacken. Und dann auch noch, es weiß, dass negative Gefühle und äußere Widrigkeiten zusammenpassen. Und wie die zusammenpassen. Also es ist ja das Nächste. Ich muss jetzt dann zuerst mal sagen, okay, also ich fühle mich gerade, keine Ahnung wie, da fängt schon an. Da muss ich mir überlegen, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Also wer da Probleme hat, es gibt ganz tolle Listen mit verschiedenen Gefühlen. Da könnt ihr mal durchgehen und das ankreuzen, wie ihr euch gerade fühlt. Und dann ist die nächste Herausforderung zu überlegen, okay, warum fühle ich mich gerade traurig? Und dass zum Beispiel dann diese Traurigkeit mich nicht komplett lähmt, sondern dass ich dann trotzdem weiß, wie kann ich zielorientiert planen und handeln. Das heißt, was hilft mir, wenn ich traurig bin? Linus hilft es, dass er rumgeschuckelt wird. Also mir nicht, mir wird da schlecht. Also da hat dann auch eben jeder so seine eigenen Sachen, wo er sich dann mal überlegen muss, warum fühle ich mich gerade so, wie ich mich fühle? Wie hängt das mit diesen Umständen zusammen? Oft kann man die Umstände nicht ändern. Aber wir können uns selber mal überlegen, was uns in diesen Umständen dann helfen würde. Genau. Wenn wir jetzt also mal weiter gucken zu dem Thema Bedürfnis. Wir definieren Bedürfnis als Ausdruck und die Mitteilung emotionaler Bedürfnisse. Ich fange nochmal von vorne an. Der Ausdruck und die Mitteilung emotionaler Bedürfnisse werden von Anfang an durch die Feinfühligkeit der Bindungsperson gegenüber den kindlichen Signalen geformt. Das heißt also, wenn der Linus den linken Nasenflügel rumpft und dann Jonas und Anna sofort wissen, okay, der hat Hunger, dann weiß er, okay, ich muss mich gar nicht groß bemerkbar machen, die spüren das einfach, was sie brauchen. Wenn wir jetzt aber nicht so aufmerksame Eltern haben wie Jonas und Anna, dann kann es sein, dass dieses Kind beide Nasenflügel rumpfen muss, bis die checken, es braucht was. Und wenn die dann immer noch nicht hingucken, dann kann es sein, okay, ich mache mich mal akustisch bemerkbar, ich schreie jetzt mal. Und dann wird es immer lauter, bis man dann mal reagiert. Und so ist schon der Weg. Also ihr seht, manche Kinder haben schon gelernt, okay, es reicht nur, wenn ich mich ein bisschen bemerkbar mache, dann kommt jemand und hilft mir. Und andere Kinder haben aber schon gelernt, hey, ich muss richtig laut werden, dass mich überhaupt mal jemand hört. Die reichste kommunikative Entwicklung wird durch subtile, prompte und angemessene Antworten durch den Interaktionspartner erreicht. Also, wichtig ist hier einfach prompt und angemessen. Das ist, wenn jemand ein Bedürfnis hat, wenn das Kind das Bedürfnis hat, dass man dann weiß, okay, ich reagiere jetzt. Ich warte nicht, bis der sich schon eine halbe Stunde die Seele aus dem Leib geschrien hat und dann vielleicht sogar schon wieder aufhört, weil er sich dann denkt, okay, es bringt eh nichts und resigniert. Sondern ich gehe auf das Kind gleich ein und gucke, okay, was brauchst du, Curly, wie können wir dir helfen? Und das formt ganz maßgeblich, wie wir später auch als Erwachsene über andere denken. Genau, wir haben jetzt viel über Bedürfnisse gesprochen. Und was jetzt aber meiner Meinung nach heutzutage in der Gesellschaft ein Problem geworden ist, dass viele Bedürfnis und Wunsch miteinander verklüngeln. Also es ist nicht mehr klar, was ist eigentlich Bedürfnis und was ist eigentlich der Wunsch. Und Bedürfnisse haben wir vom Mutterleib an, drei große. Das ist zum einen die Verbundenheit durch diese Nabelschnur, diese Nähe. Wir wollen einfach ein Miteinander. Es ist aber auch zum anderen die Sicherheit. Ja, nur sicherer als im Mama-Bauch geht es ja gar nicht, gell? Also da ist alles schön begrenzt, da ist alles warm, wir haben das Rundum-Sorglos-Paket. Und drittens haben wir aber auch das Hauptbedürfnis Autonomie. Das ist quasi, das Kind wächst. Das Gehirn entwickelt sich. Also ich finde, das ist echt faszinierend. Das läuft das so ganz automatisch, dass diese drei Hauptbedürfnisse im Mutterleib so ganz automatisch eigentlich schon gestillt sind. Und das finde ich echt mega und auch von Gott einfach richtig cool gemacht, dass jeder Mensch schon im Mutterleib eigentlich spürt, hey, ich bin maximal verbunden mit jemandem, ich bin umsorgt, ich bin sicher, ich muss keinen Hunger haben und ich darf wachsen und mich weiterentwickeln. Und natürlich dann neugierig sein, weil sonst, wieso soll es denn rauskommen aus dem Buch, gell? Also abgesehen davon, dass es der Mutter vielleicht irgendwann zu schwer wird. Genau, und dann gab es dann im 19. Jahrhundert gab es diese Konsumpolitik, wo dann plötzlich Wunsch und Bedürfnis gleichgesetzt worden sind. Wir haben vorher gelesen, in der Bibel war so Bedürfnis und Mangel gleichgesetzt. Und jetzt plötzlich hieß es, okay, Wunsch und Bedürfnis sind gleichgesetzt. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Ein Bedürfnis kann als Zustand oder Erleben eines Mangels verbunden mit dem Wunsch, ihn zu beheben, definiert werden. Und ein Wunsch ist die konkrete Strategie oder Vorstellung, wie ein Bedürfnis gestillt werden könnte. Das sind zwei Paar Stiefel, das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Wir können uns zum Beispiel mal das Thema Hunger raussuchen. Hunger ist nämlich eigentlich eins von diesen Hauptbedürfnissen nach Sicherheit. Das ist einfach körperliche Versorgung. So, jetzt hat vielleicht der dreijährige Linus Hunger und überlegt sich, boah, Schokolade wäre jetzt was. Das ist der Wunsch. Dann dackelt er zum Jonas hin und sagt, boah, Papa, ich will eine Schokolade. Was sagt der Papa? Du, Karl, in 10 Minuten gibt's Mittagessen. Also ihr seht schon, der Linus hätte jetzt den Wunsch, seine Strategie, ich habe Hunger, Schokolade wäre jetzt toll. Aber, dass das Bedürfnis Sicherheit gestillt wird, also die körperliche Grundversorgung gewährleistet ist, dafür braucht es nicht in erster Linie den Schokoriegel, sondern da braucht es vielleicht einfach ein gescheites Mittagessen. Und da sehen wir schon, da driften einfach Wunsch und Bedürfnis weit auseinander. Und auch wenn wir oft mit Gott uns so unterhalten, ich finde, das ist ganz oft, dass man dann Gott als Wunschautomat sieht, weil wir eine ganz klare Vorstellung davon haben, wie er unser Bedürfnis stillen soll. Aber er sich vielleicht denkt, ah, du, in 10 Minuten gibt's Mittagessen. Und es lohnt sich dann vielleicht auch zu warten oder sich vielleicht darauf einzulassen, dass dein Wunsch jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei ist. Genau. Oder auch das Thema Autonomie. Also ich glaube, wenn wir mal die Bibelstelle hernehmen, bei meinem Gott kann ich über eine Mauer springen. Also Autonomie ist ja, man ist selbstwirksam, man kann selber was schaffen, man kann das alleine machen, man kann wachsen, man kann neugierig sein und so weiter. Und dann haben wir die Bibelstelle, mit meinem Gott kann ich über eine Mauer springen. Ja, mein Wunsch wäre dann vielleicht, dass Gott mich da einfach drüber schmeißt. Ja, da ist jetzt dann aber mein Bedürfnis nach Autonomie vielleicht nicht ganz so optimal gestillt. Weil nämlich Gott sich denkt, naja, wir könnten dir auch einen Trainingsplan erstellen, dass du es dann selber schaffst. Also eben, da muss man dann auch wieder aufgreifen. Was ist jetzt mein Wunsch in dieser Situation? Und was ist aber Gottes Plan mit dieser Situation mit mir? Das kann oft ganz weit auseinanderhängen. Und ich habe dann wirklich den Wunsch, hey, da ist dieses Hindernis und ich schaffe das nicht alleine drüber. Mir wäre es echt lieber, wenn du das einfach übernehmen könntest. Und Gott sich dann aber denkt, du, nee, wir gucken jetzt einfach, wie du das mit mir gemeinsam schaffen kannst. Aber das muss nicht so sein, wie du dir das vorstellst. Und ich glaube, das ist ganz, also mir geht es ganz oft so, wenn ich mir dann denke, hey, also ich habe jetzt die und die Vorstellung, wie das hier zu laufen hat, wie ich mich dir nachfühlen darf. Und er dann aber sagt, du, nee, läuft nicht. Und dann kommt man in diesen Clinch rein. Dann ist die große Frage, okay, dann zweifelt man plötzlich, ist Gott wirklich gut? Sieht er mich wirklich? Hat er mich auf den Blick? Oder eben nicht? Und dabei hat er ja einen Plan. Aber mein Wunsch ist halt einfach anders. Und ich fand, das war echt ganz interessant, weil für mich war das vor 2 Jahren ein ganz großes Thema und habe das dann auch in der Supervision durchgesprochen. Und dann hat ein Supervisor zu mir gesagt, weißt du, Anja, ein Wunsch ist eigentlich eine Einladung zum Miteinander. Und dann dachte ich mir, boah, das ist so ein schöner Satz. Ich habe den Wunsch, ich äußere den und mein Gegenüber sagt dann, ja, können wir machen. Nee, fühle ich mich unwohl, aber wir können den und den Kompromiss vielleicht machen. Und dann habe ich gedacht, ja, und darum geht es ja auch wieder. Es geht nicht darum, hey, ich will das, ich krieg das, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam einen Weg finden. Und wenn wir davon sprechen, dass wir mit Gott in eine Beziehung leben wollen, dann gehört das mit dazu. Dann kann er auch manchmal Wünsche äußern und sagen, hey, sprich die Person auf der Straße an. Und ich denke mir, boah, nee, heute nicht. Und das heißt dann aber nicht, dass Gott unsere Beziehung komplett in Frage stellt und sich denkt, mein Gott, mit der kann ich ja gar nichts anfangen. Sondern einfach, dass es dann wann anders vielleicht nochmal die Möglichkeit gibt oder dass er mich vielleicht auf ein Seminar schickt zur Evangelisation. Genau, also ein Wunsch ist eine Einladung zum Miteinander. Und an uns ist es eben zum einen mal zu wissen, okay, warum fühle ich mich so, was wäre jetzt mein Wunsch, aber auch mit diesem Wunsch zu Gott zu gehen und dann zu überlegen, wie schaffen wir es da jetzt ein Miteinander zu bekommen. Das ist im Endeffekt ein Ringen um einen gemeinsamen Weg. Und wenn wir auch von Bindung reden und Bedürfnisbefriedigung und so weiter, dann haben wir 7 große Punkte, die eigentlich erfüllt sein müssen, damit jemand wirklich emotional gesund aufwächst. Und das ist erstens der aufmerksame Blick auf das Kind. Und ich finde, das ist so toll, weil Gott hat uns ganz aufmerksamen Blick. Also da brauchen wir gar nicht zweifeln. Dann zweitens die adäquate Interpretation der Äußerung. Also wie gesagt, das kann der linke Nasenflügel sein. Wenn wir den rümpfen, dann weiß Gott schon, oh, da hängt gerade ein Furz quer. Was kann man da machen? Es kann aber auch sein, wenn ich Gott jetzt komplett anschimpf, dass er dann einfach weiß, okay, es ist gerade nicht persönlich gemeint. Ich bin da, ich halte dich, aber ich weiß genau, ja, das ist jetzt nicht, dass du jetzt mich komplett in den Wind schießt. Also er gibt mir dann wieder Sicherheit. Drittens eine prompte Reaktion. Eine prompte Reaktion würde ja für uns oft heißen, ich habe den Wunsch und jetzt, bing, sofort geht der in Erfüllung. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt da mal so ein Kindergartenkind vor uns haben und das will jetzt sofort gleich irgendwas von uns, dann sagen wir auch mal, du, jetzt wart einfach mal kurz. Das ist auch eine prompte Reaktion. Ich reagiere darauf, dass er jetzt gerade Aufmerksamkeit will und sage aber, jetzt warte einfach mal kurz. Ich gebe dir Sicherheit, du kannst meine Hand halten. Ich spreche noch kurz, fertig und dann können wir das klären. Also das war, der Wunsch wäre gewesen, okay, ich will jetzt sofort deine ultimative Aufmerksamkeit, damit wir das und das machen, was ich will. Und dann geht Gott aber her und sagt, hey, ich gebe dir Sicherheit, ich halte dich an der Hand, aber wir müssen einfach kurz warten. Das kann es auch mal sein. Und wie schwer fällt uns das gerade heute? Also wenn ich mal denke, im Internet shoppen, da ein Klick und du kriegst das, was du willst. Und dann wird es teilweise sogar nur am ersten Tag geliefert. Und gerade heutzutage dieses einfach mal warten können und das Abwarten auch eine prompte Reaktion sein kann, das haben wir nicht mehr auf dem Schirm. Das will keiner mehr auf dem Schirm haben. Ein kleiner Säugling, der schreit, ja, dem kann ich nicht sagen, du gute Kalle, jetzt warte mal eine Stunde, dann können wir dich stillen. Das geht gar nicht. Aber Gott weiß genau, wo wir gerade stehen. Er weiß, was er uns abverlangen kann, wann er uns wie viel abverlangen kann. Und viertens dann eben eine angemessene Reaktion. Also man musste jetzt da nicht, wenn ein Kind Hunger hat, ein komplettes Buffet auffahren zum Beispiel, sondern es reicht, okay, wir haben jetzt hier Mittagessen, da sind Nudeln mit Schinken und Salat dazu. Also es braucht da nicht nur ein Mordsbuffet mit Trockenfrüchten und Nachspeisen, bla 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 bla, sondern es muss angemessen sein. Oder genauso, wenn das Kind dann weint, also klar, am Anfang denkt man sich schon, oh mein Gott, was machen wir denn jetzt damit? Aber muss man dann auch nicht ganz hysterisch rumspringen, das Kind weint, was machen wir denn jetzt? Also einfach angemessen reagieren. Oder ich finde, das ist auch ganz cool mit Kindern, es reicht teilweise nur ein Blick. Also was wir mimisch und mit Blick so alles auslösen können, da musst du dann nicht durch den ganzen Raum schreien und sagen, hey, lass die Finger davon, sondern da reicht ein Blick und das Kind weiß, okay, keine gute Idee. Genau, dann, es braucht eine geistige Flexibilität und Kompromissbereitschaft. Klar, wenn wir in Beziehung sind, miteinander, mit Gott, mit dem Kind, dann ist das ein permanentes Abwägen. Was brauche jetzt eigentlich ich gerade, was braucht der andere, wie können wir dem gerecht werden? Und dann muss man natürlich auch sehen, also wenn es das Kind jetzt Hunger hat, dann kann die nicht zuerst noch eine Stunde Sport machen und es dann füttern, sondern es braucht es jetzt gleich. Wenn jetzt aber der Erwachsene sagt, boah, ich habe jetzt sofort gleich Hunger, dann muss man nicht gleich alles stehen und liegen lassen, dann kann man sagen, okay, dann machen wir jetzt halt zusammen Essen. Also es braucht dann eben eine geistige Flexibilität und Kompromissbereitschaft, dass man sagt, hey, ich kann jetzt nicht stur meins fahren, sondern ich muss jederzeit offen sein, dass da eine Abbiegung kommen kann oder dass es in die andere Richtung gehen kann, wenn wir einfach gemeinsam auf dem Weg sind. Und dann sechstens, bedingungslose Annahme des Kindes. Und ich finde, das ist so ein Punkt. Ja, es gibt Kinder, die sind einem auf Anhieb sympathisch. Es gibt einem Erwachsene, die sind einem auf Anhieb sympathisch. Und dann gibt es aber auch andere. Und Gott selber nimmt uns so bedingungslos an. Ohne Wenn und Aber, ohne dass er sagt, du musst zuerst das und das machen. Oder hey, ja, vielleicht sollst du zuerst mal noch die Schnute wegputzen. Also ohne Wenn und Aber. Und ich glaube, das lohnt sich auch, dass wir nach dieser bedingungslosen Annahme untereinander ringen. Also oft, wenn mir jemand nicht sympathisch ist, dann geh einfach mal hin und schwätz mit dem. Also wenn ich bei mir im Kindergarten Kinder habe, wo ich weiß, okay, da ist mir gerade über, da vibet's halt gar nicht, wie man so sagt, dann spiele ich jeden Tag mit dem Kind ein Spiel und suche gezielt nach Sachen, wo ich einfach toll finde an dem Kind. Und das ist wirklich ein Ringen dann, dass es dann eben, dass mir das Kind halt einfach auch mehr ans Herz wächst. Und genauso ist es untereinander ja auch. Also ich finde ganz oft, da denkt man sich dann, boah, nee, also die kann ich gerade gar nicht brauchen. Das darf auch mal sein, gell? Also wir haben ja eigene Bedürfnisse und so. Aber von der Grundhaltung her glaube ich, dass es echt wichtig ist, dass wir miteinander ringen um bedingungslose Annahme. Und auch um uns selber. Weil wie oft denken wir, boah, jetzt muss ich erst nur das machen und das machen und dann. Ja, und gibt es dann dieses und dann? Normalerweise nicht. Also normalerweise kommen da noch mehr To-Dos mit. Und so ist Gott aber nicht. Der jubelt über uns, steht drinnen. Einfach so. Einfach so, weil er uns jeden Morgen sieht. Und dann gibt es noch der letzte Punkt, Grenzen achten. Das finde ich auch, für mich persönlich ist das echt ein wichtiger Punkt, was auch viel mit Respekt zu tun hat. Also jetzt, wenn wir mal gucken, das Baby ist ja dann im Bauch und das hat jetzt, klar, das hat nach außen hin zum Beispiel eine natürliche Grenze, aber nach innen hin hat es ja noch gar keine emotionale Grenze zur Mama zum Beispiel. Also ein Kind wächst ja dann so auf, dass es eigentlich denkt, ich bin genau identisch eine Person mit der Mama. Das kommt dann erst später im Laufe, dass es checkt, okay, ich bin eigenständig. Und da geht es zum Beispiel schon los. Also oft macht man das so ganz intuitiv, dass man sich zum Beispiel Trost beim Kind holt. Oder auch wenn man schwanger ist, dass man sich dann bei Sorgen oder sowas schnell über den Bauch fährt und sich selber beruhigt. Aber eigentlich könnte man da dann zum Beispiel sagen, hey, ich achte deine Grenze und könnte dann mit dem Kind schon mal schwätzen und sagen, hey, gell, du spürst gerade, Mama hat Sorgen. Oder hey, du spürst gerade, Mama hat gerade echt Stress, aber darum kümmert sich die Mama. Das ist das Problem von Mama und Papa, das ist nicht dein Problem, wir kümmern uns dran. Wir kümmern uns drum. Weil so lernt dann nämlich das Kind schon ganz, okay, hier gibt es einfach eine Grenze. Ich bin nicht für alles verantwortlich. Mama und Papa haben die Verantwortung und ich muss das gar nicht haben. Und ich habe auch bei mir in der Krippe zum Beispiel eine Kleine, also da ging es mir mal nicht gut und da kam die sofort hergeschnuckelt und wollte dann auf meinen Schoß und so. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, gell, du spürst gerade, dass es mir nicht gut geht. Dann sagt sie so, ja, darum bin ich auf deinen Schoß gekommen. Und dann habe ich gesagt, du, das musst du aber nicht. Ich bin erwachsen. Das ist lieb von dir, dass du mir da helfen möchtest, aber du darfst jetzt spielen gehen. Und das ist Verantwortung, Übernahme für unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Das ist nicht die Aufgabe von einem Kind, sowas zum Spüren. Wenn es das tut, dann ist es wichtig, dass man es freisetzt und sagt, nicht deine Verantwortung ist meine Verantwortung. Genau. Wenn wir uns das jetzt nur mal angucken, vorher haben wir gesagt, dieses im Bindungssinne kluge Kind, das hat dann eine sogenannte sichere Bindung. Und wie gesagt, das sind nur 50%, wo die haben. Also wenn du jetzt mal deinen Nachbar anguckst, kann sein, dass er das schon nicht hat oder dass es hat. Und dann gibt es nur drei andere Stile, den unsicher Vermeidenden, den unsicher Ambivalenten und den Desorientierten. Der unsicher Vermeidende, der geht erstmal grundsätzlich davon aus, allein bin ich besser dran und allein kann ich es besser. Der unsicher Ambivalente, der sehnt sich zwar voll nach Verbundenheit und Nähe, aber sobald ein bisschen was komisch wird, zieht er sich sofort zurück. Das kann zum Beispiel einfach sein, wenn man im Gottesdienst reinkommt und man sagt nicht gleich Hallo, dass ich mich dann gleich sofort verletzt fühle. Das hängt damit auch zusammen. Und dann gibt es den Desorientierten, der sieht Nähe und Verbundenheit sogar als Gefahr. Für den ist das gefährlich. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, wie wir quasi geprägt sind und dann mal überlegen, wie leben wir eigentlich mit Gott, dann kann es passieren, dass da ein Parallelen eben aufploppen. Und das Gute ist aber, wir müssen da nicht stehen bleiben. Gott weiß ganz genau, wie wir ticken und wer wir sind. Aber er will, dass wir weitergehen, dass wir weiterkommen. Und das hängt zum Beispiel dann auch miteinander zusammen, wie wir auch in der Gemeinde zum Beispiel zusammen sind. Wenn jetzt jemand da ist, der sagt, boah, nee, finde ich wirklich einfach gefährlich oder ich find's, bin echt misstrauisch mit anderen Leuten, ja, natürlich wird er da eine Hemmschwelle haben, zum sagen, okay, ich mache mich jetzt fest und werde jetzt Mitglied in der Gemeinde. Oder die unsicher Vermeidenden, die sehnen sich nach Nähe und denken sich, boah, ja, diesmal melde ich mich jetzt an zur Taufe. Und dann schaut der Pastor ihn schief an und er denkt, oh Gott, ich bin komplett Versager. Und dann traut er sich's nicht mehr. Also wie wir geprägt sind, hängt viel damit zusammen, wie lebe ich mein Leben mit Gott und aber auch, wie lebe ich in der Gemeinde und mit anderen Leuten. Und jetzt schauen wir uns mal an, Gott schenkt uns ja die Perspektive, hey, du musst da nicht stehen bleiben, wo du standest, sondern er will uns an der Hand mitnehmen und sagen, hey, da wartet ganz viel Verbundenheit auf dich, da wartet Sicherheit auf dich und innerhalb dessen wartet immer nur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung auf dich. Und jetzt kommt der Heilige Geist ins Spiel. Also, das hebräische Wort für den Heiligen Geist ist Ruach. Und das heißt so viel Atem oder Odem. Und das ist eine von Gott ausgehende Kraft, die zum einen Leben schafft und Leben erhält. Also wenn wir zum Beispiel 1. Mose 2,7 anschauen, da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und diesen Odem, wo da in die Nase des Menschen blasen wurde, das ist dasselbe, wo es ganz am Anfang bei der Schöpfungsgeschichte heißt, und der Geist wehte übers Wasser. Und ich finde, das ist so cool, weil der Heilige Geist war von Anfang an mit dabei. Der war von Anfang an essentiell wichtig. Und er erhält auch das Leben. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen. Also es ist quasi ein Kreislauf. Der Heilige Geist war von Anfang an mit dabei. Der Heilige Geist ist dafür verantwortlich, dass wir lebendig sind. Manche gehen auch davon aus, dass wir deswegen atmen, dass wir uns bei jedem Atemzug bewusst werden, hey, da ist ein lebendiger Odem in uns. Und aber auch zum Schluss, wenn wir dann nicht mehr atmen, dann ist hier unser Kreislauf beendet. Dann geht es woanders weiter. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Heilige Geist von Anfang an mit dabei war, dann hat er von Anfang an mitgekriegt, okay, wir machen Menschen und diese Menschen haben Bedürfnisse. Und das finde ich dann so schön, wie dann Jesus auch drauf eingeht, auf diesen Parakletos, ist dann ein anderes Wort für Heiliger Geist, das heißt dann Beistand oder Tröster. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen hat, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Und ich finde, das ist so mächtig, dieses Wort. Also da ist ein Parakletos, ist in erster Linie der Beistand, ja, und der Tröster, ja, das heißt, unsere Grundbedürfnisse nach Verbundenheit werden wieder gestillt. Es ist der Geist der Wahrheit, das heißt, unser Grundbedürfnis nach Sicherheit ist auch damit abgedeckt, weil er ist verlässlich und er ist wahr. Und ich lasse euch nicht als Waisen zurück, sondern ich komme zu euch. Und das finde ich ist so cool, weil das dann wieder den Kreis schließt. So wie es damals angefangen hat, dass wir im Mutterleib Gestalt annehmen mit den Grundgedanken Gottes für uns, so schließt sich hier wieder der Kreis und das heißt, hey, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ihr habt Eltern. Und ich finde, das ist ganz lustig, weil der Heilige Geist ist nämlich eigentlich weiblich. Also wenn man so das generische Geschlecht heißt, das anguckt, dann ist der weiblich. Und ich finde, das ist einfach so eine schöne Vorstellung, dass man weiß, okay, Gott als Vater, ja, damit hat man oft Berührungspunkte oder hört es ja öfter mal, aber der Heilige Geist dann auch so als dieses Mütterliche, als diesen Beistand, als diesen Tröster, als diesen Bedürfniserfüller zu erleben, das finde ich echt einfach ein ganz schöner Gedanke. Und auch, dass Jesus uns einfach auch im Sinn, also er hat uns ja im Blick, er weiß genau, es hätte jetzt nicht ausgereicht, wenn er als Mensch hier ewig lebt, weil er einfach begrenzt ist in diese menschliche Hülle, sondern ihm hat so viel dran gelegen, zum sagen, hey, also ihr habt jetzt gerade ein Beispiel gesehen, wie das so ausschauen kann, wenn sowas in fleischlicher Form kommt, wie der Heilige Geist, aber mir wäre es wichtiger, dass wirklich jeder den Zugang dazu hat. Genau, und dann möchte ich abschließen mit Psalm 37,4. Habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Damit habe ich mir auch lang schwer getan mit dem Psalm, weil ich mir denke, ja, ich wünsche mir frei viel, gell, und erfüllt ist es nicht geworden. Und da haben wir dann immer gedacht, ja, irgendwie stimmt das ja dann doch nicht so. Und dann haben wir wieder so dieses Bedürfnis- und Wunschgeklüngel. Und ich würde jetzt aber gern nicht so sehr den Fokus auf das Wort Wunsch legen, sondern auf das Wort Herz. Ich weiß leider nicht, wie man es richtig ausspricht auf Hebräisch. Aber im Hebräischen steht das Wort Herz nicht nur für das rein physische Organ oder bloße Emotionen, sondern es gilt symbolisch als das Zentrum des Verstandes, des Willens, der Entscheidungsfindung und der tiefsten menschlichen Natur. Und ich finde auch, das hat wieder so eine Kraft, einfach sich dessen bewusst zu werden. Okay, unser Herz ist nicht nur die Seele, wo kurz sagt, boah, ich habe das Bedürfnis und der Wunsch würde das jetzt komplett erfüllen. Ja, genau, Warenkorb hinzufügen oder Kühlschrank auf. Sondern es einfach, dass dieses Herz so viel mehr ist. Zentrum des Verstandes, des Willens, der Entscheidungsfindung und der tiefsten menschlichen Natur. Das heißt, wenn wir unsere Lust am Herrn haben, dann wird er dir geben, was dein Herz wünscht, bedeutet eigentlich, dass er die Bedürfnisse befriedigen wird, die wir haben. Weil ja unsere tiefste menschliche Natur eben diese drei Grundbedürfnisse sind, nach Sicherheit, Autonomie und Verbundenheit. Und auf das würde ich halt echt ganz den Fokus legen. Gott ist nicht nur daran interessiert, oberflächlich ein paar Wünsche zu erfüllen, dass es uns kurzfristig besser geht, sondern es ihm ist wirklich dran gelegen, uns in der Tiefe zu begegnen und auch in der Tiefe uns weiterzubringen. In Verbundenheit mit ihm und miteinander, in der Autonomie, dass wir neugierig sein dürfen, was er noch alles für uns bereithält, dass wir wachsen dürfen, wachsen müssen auch teilweise. Und dann eben aber auch diese Sicherheit. Hey, er ist verlässlich, er hat uns im Blick und das, was in seinem Wort steht, ist wahr. Amen.